Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen natürlich auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist und das mit einem sehr, sehr guten Gefühl nach dem 2:0 Heimsieg am Sonntag gegen den Aufstiegskandidaten SC Paderborn. Mein Name ist Andreas Geidel und mir gegenüber sitzt heute Niklas Heiden, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. Hi Niklas, schön, dass du dir die Zeit für unseren Talk genommen hast.
Immer gerne und moin Opa.
Ja, also für das Tabellenbild war der Heimdreier gegen die Ostwestfalen angesichts vor allem der Ergebnisse der Konkurrenz natürlich im Tabellenkeller enorm wichtig. 4 Punkte Vorsprung sind es jetzt auf Relegationsplatz 16, 7 auf den ersten direkten Abstiegsplatz. Aber war nun wahrlich nicht alles Gold, was da so in Teilen geglänzt hat. Wie ordnest du diesen Erfolg ein? Ergebnis gleich Erlebnis oder doch schon ein bisschen mehr?
In erster Linie würde ich erstmal sagen, Ergebnis gleich Erlebnis, weil, wie du eben sagst, es war noch nicht alles, perfekt und das deckte sich auch so ein bisschen mit den Erfahrungen, die wir in den Trainingslager-Testspielen gemacht haben, sowohl gegen Servet Genf als auch gegen Fenerbahce Budapest. Das war in sehr vielen Ansätzen wirklich gut und sehr gefällig, aber eben auch noch manchmal, insbesondere wenn ich jetzt beim Paderborn-Spiel so an die ersten 15 Minuten denke, auch noch teilweise wackelig. Ne? Gerade, glaube ich, nach 2-3 Minuten kommt dieser Querball, Diagonalball auf die andere Seite, da rückt Tolkien einfach viel zu weit ein, macht damit die Seite auf, wenn der den dann ein bisschen besser trifft. Nachdem er den Ball in den Strafraum gelegt hat, dann steht es vielleicht schon nach 2-3 Minuten 1-0. Ist jetzt im Nachhinein hypothetisch, aber damit wollte ich sagen, Holstein hat auch jetzt in diesem Spiel so ein bisschen dieses Spielglück gehabt, was vielleicht in der Hinrunde auch öfter mal gefehlt hat. Und deswegen würde ich Stand jetzt noch zu Ergebnis gleich Erlebnis tendieren, weil das müssen sie jetzt erstmal beweisen, dass sie das dauerhaft konstant vielleicht auch immer über 2, 3, 4, 5 Spiele so halten können.
Die Szene, die du angesprochen hast, ist natürlich auch ein Beispiel dafür, dass die neu installierte Viererkette, wenn ich das mal als neu installiert bezeichnen soll, natürlich in gewissen Situationen noch Erfahrungsbedarf hat, ohne Frage, wobei auf der Gegenseite muss man natürlich die taktische Flexibilität jetzt mal wieder hervorheben, weil zu Beginn war das jedenfalls nach meiner Einschätzung so ein 4-1-4-1 ungefähr, mit total flexibel gestaltet, wie Trainer Marcel Rapp immer sagt, wichtig sind die Positionierungen, aber es war so dann aber Anfang, Mitte, zweiter Halbzeit dann auf einmal wieder auf Dreier-Fünferkette gegen den Ball umgeswitcht. Das ist ein Erfolgsgeheimnis gewesen, was Holstein beispielsweise auch im Aufstiegsjahr ausgezeichnet hat. Da sind sie, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Auch wenn dann der ein oder andere Fehler im Stellungsspiel oder in der Positionierung vorfällt.
Definitiv. Man muss dabei ja auch betrachten, dass, wie du es eben sagst, sie lange jetzt diese Fünferkette gespielt haben. Da hast du dann nun mal halt auf den Außen dann tendenziell immer einen mehr. Wenn der dann jetzt auf einmal fehlt, dann muss man dem einen oder anderen vielleicht auch noch zugestehen, dass die Positionierung noch nicht so stimmt. Auf der anderen Seite war dieses Paderborn-Spiel aus meiner Sicht jetzt auch keine Blaupause für andere Spiele, weil sich Jonas Meffert schon immer sehr tief reinfallen lassen musste in die Abwehrkette eigentlich, um sich da den Ball zu holen. Ich glaube, in Zukunft in anderen Spielen wird das deutlich anders laufen, dass der schon höher stehen kann und dass es dann schon auch noch schneller nach vorne ging. Da hat Holstein sich schon schwer getan mit den Verlagerungen von Paderborn, mit dem breiten Stehen von Paderborn, auch mit den Seitenwechseln, wo sie dann eine Seite überladen haben. Das schaffen aber so viele Vereine in der zweiten Liga nicht, mit der Qualität dann so den Ball auch selber laufen zu lassen. Das ist, glaube ich, schon Paderborn spezifisch und deswegen dann auch für dieses Spiel dann wichtig gewesen. Aber insgesamt kann man unterm Strich, glaube ich, sagen, dass es ein positiver Trend zu erkennen ist, der deutlich mit Jonas Meffert verbunden ist.
Ja, da müssten wir eigentlich jetzt theoretisch mal eine 30-sekündigen Break machen. Der Name Jonas Meffert.
Ja, haben wir hier so eine Messias-Musik?
Genau, ja. So, ich ich kenne Jonas ja noch sehr gut aus seiner ersten Zeit bei Holstein 2018 bis 2021. Da hat man schon gemerkt, da hat er gerade in der letzten Saison, als es dann in die Relegation Richtung Bundesliga ging, da hat man schon gemerkt, was er für einen unheimlichen Mehrwert er für jedes Team haben kann. Am Anfang war schon toll und super, aber da ist er noch manchmal unter Tim Walter da. Der hat ihn ja damals geholt. 2018 ist er noch nicht so augenscheinlich zum Tragen gekommen, seine Skills oder sowas. Aber das wurde dann ja von Spiel zu Spiel. Jetzt ist er nochmal nach 4,5 Jahren beim HSV nochmal besser geworden, finde ich, noch routinierter geworden. Ich habe, wie gesagt, in meiner Zeit als Holstein-Reporter, das ist ja auch nicht gerade vor.
Ein paar Jahre
war ich schon mal hier irgendwo. ich habe sowas noch nie erlebt, dass ein Spieler nach einem Spiel und auch schon vor dem ersten Spiel nicht nur von der Öffentlichkeit mit allergrößter Sympathie und Begeisterung aufgenommen wird, auch wenn es jetzt ein Wiederkehrer ist, sondern auch von den eigenen Mitspielern. Also sag mal, das sind Profis und der wird quasi gefeiert in eigenen Reihen. Ne? Und das Ganze muss man sich mal vorstellen bei Jonas, also bei Meffo, 272 Zweitligaspiele. Ne? Dabei nur 10 Tore und auch nur 17 Assists. Der ist nicht bekannt dafür, dass er jetzt der totale Virtuose mit 40-Meter-Pässen oder Hackentricks ist oder sonstiges. Er ist auch nicht für spektakuläre Tacklings, sagen wir, à la Rembo Remberg. Das ist alles nicht das, was ihn auszeichnet, weil er das auch gar nicht muss. Ne, das ist kurze Pässe, riesen Gewinn, riesen Wirkung, so kann man es formulieren. Und das Ganze, nehmen wir jetzt mal Meffos halbjähriges Kapitel erste Bundesliga, das erste Mal in seiner Karriere, er hat ja 4-mal Relegation leider nicht geschafft irgendwo. Da hat es jetzt nicht so funktioniert beim HSV. Vielleicht ist dann in der Situation sind auch vielleicht andere Qualitäten gefragt oder so. Aber für mich ist es gibt so einen ehemaligen Torjäger-Garanten, Simon Terodde, der auch nur in der zweiten Liga getroffen hat. In der ersten Liga ging das nicht so gut, um nicht zu sagen fast gar nicht. Wir nehmen jetzt Meffo mal als dem Mittelfeld Terodde.
Jetzt brauchen wir wieder diese Gottmusik.
Ja. Ja, aber es ist
nein, also
so unwahrscheinlich.
Definitiv. Also die Statistik, die du da gerade aufgezählt hast, spricht, glaube ich, in erster Linie für sich. Was aber wirklich auch bemerkenswert war, und das hat Meffo ja selber gesagt nach dem Spiel, dass er überrascht war, wie oft und wie viel er schon angespielt worden ist und wie viel Vertrauen alle zu ihm hatten. Das zeigt aber, glaube ich, auch, wie sehr diese Mannschaft nach so einem Spieler gelächzt hat.
So sieht's mal aus.
Der ein Spiel lesen kann. Und da musste ich tatsächlich am Sonntag in der Mixzone auch ein bisschen schmunzeln, weil ein Reporterkollege aus Hamburg noch zu mir sagte, das ist der beste Mann, der nach dem Spiel Interviews geben kann. Und dann habe ich gefragt, warum denn? Und dann sagt er, der kann so klar analysieren, was da passiert ist und warum und kann das begründen und erklärt dir das en Detail und das 2-3 Minuten nach Abpfiff und ist da total klar und kann das auch super benennen. Das hast du wirklich selten bei Spielern. Nun ist das keine Qualität, die Holstein jetzt weiterhilft. Das ist ganz nett für uns. Aber ich finde, du hast das am Sonntag auch gemerkt, wie sehr er ein Gefühl für dieses Spiel hat, wie innerhalb weniger Wochen er auch ein Gefühl für diese Mannschaft entwickelt hat und ein Gefühl für die Art und den Spielstil, den Marcel Rapp gerne sehen möchte. Ne? Mhm. Und das zeigte mir dann, wie fußballintelligent Jonas Meffert dann auch sein muss, dass man das innerhalb von einer ganz kurzen Zeit so sauber und akkurat dann auch hinbekommt. Ne, und das überträgt sich, das ist ja dann ein Gefühl, das überträgt sich auf deine Mitspieler. Ne, das ist ja auch eine gewisse Form von Selbstsicherheit. Er hatte jetzt wieder 97% Passquote, ja. Wobei für ihn ist das ja fast schlecht. Also alles, was unter 99% ist, ist ja eigentlich ein Skandal. Nein, Spaß beiseite. Aber daran sieht man ja 97%. Ich glaube, das also gefühlt jedenfalls, ich hoffe, ich tue da jetzt niemandem Unrecht, hatte das kein anderer Holstein-Spieler in der gesamten Hinrunde. Nee, ne? Ich kann mich sogar in den letzten Jahren an wenig Spieler erinnern, die 97% Passqualität hatten. Nun kann man natürlich auch wieder dann argumentieren und sagen, ja, das sind meistens nur kurze Pässe. Aber wie du halt vorhin schon so schön gesagt hast, ne, es geht ja um das Gefühl, was strahle ich auf meine Mitspieler aus, was bringt das für unser eigenes Spiel? Und es bringt einfach Stabilität und Konstanz. Und da muss man echt sagen, konnte man echt beeindruckt sein, nach vor allen Dingen welcher kurzen Zeit er das so hinbekommen hat.
Naja, ich sag mal so, da diese Menschen gibt es ja immer, die sagen, Gott, das ist ja, das haben wir bei Toni Kroos gesehen, der ja auch über Jahre, gerade hier in unserem Ländle, als Kurzpass-Weltmeister nicht gelobt wurde, sondern quasi abqualifiziert worden ist, völlig unsinnig und so weiter. Oder nehmen wir Rodri bei Manchester City, um ganz hoch ins Regal noch zu greifen.
Jetzt hast du Jonas Mertens mit Rodri auf jetzt geht's los.
Aber das sind ähnliche Typen irgendwo, ne? Die große Kunst, das habe ich auch schon ein paar Mal hier erzählt, die große Kunst im Fußball besteht darin auf Top-Niveau, dass man unter Bedrängnis die Bälle spielen kann und unter Bedrängnis seine Kollegen so den Ball zuzuschieben und wenn es über 5 Meter ist, dass der damit vernünftig was anfangen kann. Und das kann Meffo eben, also zumindest auf Zweitliga-Ebene, wie ich finde, in der Liga kein Zweiter. Also mir fällt da ad hoc jetzt niemand ein. Andere defensive, zentrale Mittelspieler haben super Stärken. Ist überhaupt, aber das, was Meffo mitbringt, das sehe ich bei keinem anderen Spieler auf dieser Position in Liga 2. Und deshalb fällt der Trainer, hat es ja auch nach dem Spiel gesagt, einer, der ja nur jetzt auf das ganze Spiel achtet und wer die Tore schießt und wer was weiß ich, mal Hechtkopfbälle macht oder wie gesagt ein Wegrätsch oder so, dem wird das gar nicht auffallen. Aber wenn man sich da genau mit beschäftigt, dann sieht man, welchen Gewinn Meffo für die Mannschaft hat, wie du es eben schon richtig beschrieben hast. Und auch gerade für die Riege der hochbegabten jungen Sprinter, ey, was gibt es denn Schöneres? Ich kann mich voll auf mein Spiel konzentrieren und wenn ich mal in der Not bin, weil mich da 3 Büffel vom Gegner wieder anlaufen oder anrennen,
im Zweifelsfall zum Meffo.
Und dann weiß ich ja, da ist der Ball gut aufgehoben. Selbst ein David Setz, finde ich, profitiert enorm davon. Den fand ich jetzt gegen Paderborn auch abgesehen von seinem kleinen Lapsus, aber
der hatte natürlich sonst immer sehr viel damit zu tun, genau das mitzumachen.
So, genau, ne? Genau.
Der war natürlich sehr eingebunden damit, das Spiel zu ordnen und auch dann den Übertrag, wie Marcel Rapp das immer sagt, der höchst wichtig ist an dieser Stelle, dann auch nach vorne hinzubekommen. So, und das nimmt ihm natürlich jetzt Meffo ab, in Anführungszeichen. Und dadurch hat er natürlich dann auch wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Kapazität und Wucht, die er in sein sonstiges Abwehrspiel dann stecken kann.
Genau. Und auch, das hat ja auch Capitano Skripski noch nach dem Spiel gesagt, es sind ja nicht nur diese unfassbare Passquote, sondern es ist ja auch, welche Löcher Meffo sieht, die andere gar nicht sehen, weil sie sich gar nicht erst auftun.
Wie sagte Skripski so schön, Meffo stopft alle Löcher.
Ja, antizipieren, Antizipation ist da das Stichwort und das ist ja auch, da ist ja auch Großmeister drin. Also, wir wollen ja den Tag nicht vor dem Abend loben, aber
ab und zu kann man das auch mal machen.
Ja, das muss man
oder?
Jetzt glaube ich auch mal, weil das ist also die Verpflichtung schlechthin.
Also es gibt jetzt dann auch keinen Grund mehr aus sportlicher Natur, Meffo, falls du zuhörst, nicht mit einem Dauergrinsen durch Kiel zu laufen.
Ja, das kann er das.
Und Opa,
das
Opa hat dich jetzt final geadelt, jetzt hast du alles erreicht.
Ja, und wir kennen uns so lange und das kommt auch von nicht nur von Herzen, sondern selbst aus der kleinen Schublade des Fußball-Sachverstandes. Und Meffo weiß, dass die nicht so besonders groß ausgeprägt ist. Aber
das hast du jetzt aber selber gesagt.
Ja,
davon distanzieren.
Nichtsdestotrotz finde ich ich finde es enorm und eine tolle Verpflichtung für, sagen wir mal ehrlich, für kleines Geld, ne? Also das ist ja nicht offiziell bekannt, aber ich glaube max 250.000, ne? ist jetzt ja auch kein Pappenstiel, aber das ist ja vergleichsweise gar nichts.
Ja, für Profifußball heutzutage, ja. 250.000 ist
Taschengeld, ne?
Ja. So traurig es ist.
Ja. Und das Gute ist natürlich, dass Meffo sich auch in Kiel natürlich wieder sofort wohlfühlt. Ne? Der kommt ja hier nicht in unbekanntes Terrain oder so. Der hat ja vielleicht ein bisschen Kulturschock, wenn man dann vom HSV kommt oder so.
Er hat ja, falls du das mitbekommen hast, nach dem Spiel, sagte er ja, da gab es ja diesen witzigen Moment, dass er bei uns beim Interview stand und währenddessen oben in der Kabine Always Hamburg von Scooter lief in so lauter Lautstärke, dass man das selbst in der Mixzone hören konnte. Da gibt es ja so eine kleine Tradition unter den Spielern, dass sie nach Siegen gerne die HSV-Tormusik hören. Auch da fühlte sich Meffo dann natürlich zu Hause brauchte er sich dann auch nicht mehr umgewöhnen. Aber auch da zeigt er, wie schnell er dann auch irgendwie integriert war in die Mannschaft, ne? Also das.
Also Meffo im Rheinland geboren, aber eigentlich der wahre Norden.
Ja. 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 Ja, ne? Natürlich.
So, jetzt aber auch endgültig genug der Lobhudelei, muss ja alles noch weiter bewiesen werden. Und das ehrt ihn ja auch, um dann das letzte Loblied zu singen. Das sagt ja auch, das war jetzt ein Sieg, ne? Das ist ja, das müssen wir natürlich bestätigen. Und der ist ja auch überhaupt kein Typ für Allüren oder abgehoben zu sein. Der ist ja der nette Kollege, der ist faustdick hinter den Ohren hat, das darf ich aber auch jedem erzählen hier. Der ist jetzt nicht so, dass er. Er tut ja manchmal so ein bisschen oder wirkt manchmal so ein bisschen dröge oder so, ne? Aber das ist schon ein Funstyp. Und aber das zeichnet ihn ja auch aus. Ausgezeichnet hat Holstein auch diese unfassbare Chancenverwertung am Sonntag, ne? Also vier Torchancen habe ich notiert, wohlwollend. Daraus zwei Tore zu machen, das ist ja schon aller Ehren wert. Beide übrigens von Phil Harris vorbereitet. Muss sich Sportchef Olaf Rebbe jetzt nach keinem Stürmer mal umsehen, nachdem er ja vorher immer noch erzählt hat, die Aktivitäten sind noch nicht abgeschlossen, was das Sturmzentrum anbelangt.
Also ich glaube, gänzlich abgeschlossen sind die auch nicht. Aber da müssen wir auch vorsichtig sein nach einem Spiel jetzt, aber dieser ganz, ganz akute Druck nach dieser schwachen Hinrunde doch ist, glaube ich, so ein bisschen raus. Ich finde, dass Phil Harris extrem zugutekommt, dass Holstein jetzt offensiv einen Spieler mehr hat, weil er dadurch nicht mehr doppelt gebunden ist. Damit hatte er echt seine Probleme und viele fanden ihn ja jetzt ja auch gegen Paderborn eher so lala. Aber, und jetzt mal unabhängig der beiden Tore, fand ich schon, dass der sich echt reingearbeitet hat ins Spiel. Also das ist mir durchaus positiv aufgefallen. Der hat echt viele Bälle festgemacht. Der hat auch danach, wenn er dann in Zweikämpfe gegangen ist, den Ball meistens nicht verloren. Zwei, dreimal war der Ball dann schon weg, aber ich kann es jetzt nicht prozentual hier mit einer Statistik belegen, aber vom Gefühl her hat der schon sehr viel da vorne weggearbeitet. Und ich glaube, das kommt ihm zugute, dass er jetzt nicht immer zwei Leute auf seinen Füßen stehen hat, sondern nur noch einen. Damit kommt er besser klar. Eigentlich müsste man jetzt mal so zwei, drei Spiele noch abwarten und mal gucken, ob sich das so fügt, wie sich das jetzt dargestellt hat gegen Paderborn. So viel Zeit hat man
das,
nicht mehr.
Das ist das Ärgerliche.
Aber im Winter hast du ja ohnehin immer das Problem, dass du gucken musst, was bekommst du auf dem Transfermarkt. Mhm. Was ist da und dann noch hinzu, was ist da für welchen Preis und für das, was man dann am Ende bekommt. So, im Winter sind Spieler immer grundsätzlich mal teurer. Gilt für alle, außer für Jonas Meffert, der wird günstiger im Winter. Nein, Spaß beiseite. Aber also sagen wir es mal so, wenn du noch einen Stürmer holen würdest jetzt, müsste man eigentlich fast überlegen, ob man nicht sogar auch noch, und da kommen wir vielleicht gleich auch noch zu, noch den einen oder anderen sogar eher abgibst.
Ja, das ist da, sonst wird das Aufgebot vielleicht doch etwas zu groß, ne? Denn die Trainingsgruppe 1b, die dann in Trainingsspielchen intern nicht zum Einsatz kommt, das ist dann auch nicht besonders förderlich irgendwo, ne? Also,
da würde ich das Holstein noch einen zweiten Mannschaftsbus kaufen.
Ja, muss. Ja, all solche Geschichten. Andererseits würde ich, da bin ich schon bei dir, was Phil Harris anbelangt oder so, die Zeit, Olaf Rebbe hat ja mehrfach betont, dass er Phil Harris ganz klar als Nummer 1 im Angriffszentrum setzt, egal was noch passiert, weil sie von seiner Entwicklung, die sportlich Verantwortlichen bei Holstein überzeugt sind. Und er hat es ja zumindest mit zwei Assists auch mal mit Zählbarem unterlegt, diesen Vertrauensvorschuss oder rechtfertigt, das ist ja schon mal sehr schön. Und so eine Schalke-Nummer, die dann vielleicht mehr auf Marketing abzielt als auf tatsächlich sportliche Verbesserung, ohne jetzt Edin Dzeko, den ehemaligen Weltstar, zu nahe zu treten, die fände ich jetzt, würde für Kiel auch nicht passen, selbst wenn das finanzierbar wäre.
Ja, also mit Edin Dzeko habe ich jetzt auch nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Ich glaube,
aber Schalke glaube ich auch nicht.
Bei Schalke dann auch eher Thema, weil weil ja. Muslic und ja, ja, er ja, sich ja. ja auch privat kennen und ja. Mir fällt der Name des Verteidigers jetzt
nicht. Katelic.
Katic. Ich glaube Katic, Nikola ja, genau. Katic, genau, Katic. Der Dzeko auch sehr persönlich kennt.
Ja.
Ich glaube, das spielt da dann tendenziell eher bei der ganzen Geschichte eine Rolle, wobei Olaf Rebbe kennt ja auch sehr viele Spieler noch aus Griechenland, aber auch aus seinen Nürnberger Zeiten
genau.
und sehr viele Spieler, die mit denen er mal zusammengearbeitet hat. Vielleicht hilft da auch Vitamin B, wer ja, weiß. Ja. Also nein, also das mit Dzeko wäre natürlich irre bei Schalke, aber ja. sowas kann ich mir für Holstein auch nicht vorstellen. Aber ich glaube, wie gesagt, wenn man noch jemanden dazu nehmen würde im Sturm und unabhängig dessen der Stürmerfrage jetzt, muss man, glaube ich, eh mal gucken, was den Kader angeht, weil der, glaube ich, jetzt einfach sehr groß ist.
Mhm.
Hat man ja auch schon gesehen mit Magnus Knudsen, jemand, der jetzt dann draußen ist. Bedingt das eine natürlich das andere und bringt auch wieder Unruhe. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass in Kombination mit schwierigen Wintertransferfenster da jetzt nicht mehr unbedingt so mega viel passiert, außer Olaf Rebbe fällt da jetzt noch wirklich jemand vor die Füße, wo man dann sagen muss, das musst du auf jeden Fall machen.
Ja, zumindest wird die Formel, dass es sportlich und wirtschaftlich stimmen muss, dass man da jetzt nichts übers Knie bricht, um Teufel komm heraus. Diese Formel wird sicherlich eingehalten werden. Nichtsdestotrotz bin ich bei dir aus der Vergangenheit von Olaf Rebbe, aus seiner Tätigkeit. Könnte vielleicht noch die eine oder andere Überraschung im Köcher liegen, im Transferköcher. Wir müssen aber nochmal auf eine andere Statistik gucken. Torschüsse, 7-18, Ballbesitz, immer aus Kieler Sicht, ne? 38-62%, Eckbälle 1-11. So ehrliche Dominanz auf dem Rasen, auch in einem Heimspiel gerade, liest sich irgendwie anders, ne?
Wie sagtest du es noch so schön in der Pressekonferenz nach dem Spiel? Paderborn mit den eigenen Waffen geschlagen.
Ja,
ne?
So in etwa, ne? Ja, verrückt, ne?
Ja. So ist das manchmal. Also ich glaube, das stand auch nicht in Holsteins Matchplan. Also nee. Egal, mit wem du gesprochen hast
nee.
Oder mit wem man gesprochen hat nach dem Spiel. Eigentlich waren alle so, ja, also der Plan war eigentlich anders, aber hat sich halt so ergeben. Ne? Und dass es dann am Ende so gut gepasst hat, kann man sich dann, glaube ich, auch einfach mal
Ich glaube auch, dass tatsächlich so ein bisschen, ohne das jetzt zu rosa-rot anzustreichen, den Gedanken oder sowas. Aber ich glaube tatsächlich, dass die ganze Melange auch etwas zu tun hat mit dem Jahr in der Bundesliga. Auf Defensive gedrillt, im zweiten Halbjahr noch mehr auf Defensive gedrillt, aufgrund der Naivität, ein bisschen im Deckungsverhalten aus der ersten Halbserie in der Bundesliga. Dann eine vielleicht etwas zu arg auf Fantasie ausgerichtete Personalpolitik im Sommer ohne die Anker. Wir haben jetzt Setz, Meffo, Skripski, nehmen wir mal, der ja in einem aktuellen Formhoch sich befindet. Gott sei Dank, toi toi toi. Und dann passen die Ergebnisse nicht. So, dann kommt so eine gewisse Verunsicherung. Ich glaube, das dauert tatsächlich eine Zeit, dass man auch sich selbst wieder vertraut, wieder richtig gut Fußball zu spielen und so dominant zu spielen. So Dominanz muss sich ja nicht im Ballbesitz ausdrücken, aber noch lockerer den Fuß zu bekommen beim Herausspielen aus der eigenen Hälfte, beim Spielaufbau, also Torchancen zu kreieren. Also man darf vorsichtig optimistisch sein, sage ich mal, weil die Tendenz ist ja gut.
Ja, definitiv. Ist bloß schwer messbar.
Ja, ja,
deswegen
ja.
Ist
ja.
Es auch schwer belegbar.
Genau.
Aber da bin ich schon bei dir. Das dürfte einen Impact haben, ne? Wenn du ein ganzes Jahr lang eigentlich dich nur hinten reinstellst so, ja. Und dann auf einmal wieder komplett switchen willst. Genauso schwer ist es ja andersrum gewesen, ne? Also
genau.
Du kommst aus der zweiten Liga hoch in die Bundesliga als Mannschaft, die eigentlich Ballbesitz hat, spielen will, zocken will.
Ja.
Wie Marcel Rapp das immer sagt, und auf einmal musst du dich nur noch hinten reinstellen. Hat auch ein Dreivierteljahr gedauert.
So,
ne?
Sieht's aus.
So, und am Ende war es dann leider zu spät. Bloß ja. So knallhart ist die zweite Liga dann vielleicht nicht.
Mhm.
Deswegen hat es ja auch in der Hinrunde an einigen Stellen ja manchmal schon gut geklappt, aber
richtig.
Halt die Konstanz noch nicht. Ne?
Genau.
Und vielleicht findet sich das ja jetzt. Wer weiß, wer weiß.
Denn wir müssen uns mal vor Augen führen, dass es natürlich auch ganz, ganz positive Fakten gibt. Beginnt mit dem Pokal. Erfolg beim HSV, dem erwartbaren Pokal.
Ja, natürlich. War ja eigentlich klar.
Das Ding war ja, durch und bevor es angepfiffen worden ist, das ist darüber.
Quasi mit der Auslosung, genau. als die angewärmte Kugel fiel. Nein, jetzt wollen wir hier keine Gerüchte in die Welt setzen. Hier waren natürlich keine Kugeln angewärmt, als die Kugel aufgedreht wurde.
Ja, aber sag mal, bei den Finanzministern der Störche, da wurde natürlich schon der Viertelfinaleinzug inkludiert in die Planung, wie anders.
Die 1,8 Millionen.
Ja. Also.
Wie war das noch mit dem neuen Stürmer?
Ja. Die sind ja da eingerechnet, dieses Pokalspiel sind sie jetzt seit 5 Pflichtspielen ungeschlagen, 3 Siege, 2 Remis, der Trend ist your friend.
Wenn du die Testspiele mit reinnimmst, sind sogar 7.
Testspiele lasse ich grundsätzlich
aber raus. Dann wären es sogar 7 Spiele in Folge.
Ja, ja.
Aber mit 4 Siegen.
Ja, und das doch gegen einen Europapokalteilnehmer. Ne?
So.
Na, das, nee, das nehmen wir raus. Wir
aber Naby Keita saß nur auf der Tribüne.
Also jetzt haben wir gesagt, da gibt es jetzt vielleicht mit dem Keeper, der immer augenscheinlich immer sicherer wird, mit David Setz, mit Jonas Meffer, mit Steven Skripski.
Der ja auch wieder trifft.
Ja.
So zweimal in Folge jetzt.
Ja, und ein Assist gegen Dresden dazu. Ne? Ja. Also mehr geht ja fast gar nicht.
Und das nach 17 Spielen?
Vorher? 19
Spielen ja. Ohne Tor.
Mhm. Da entsteht ja so eine Achse irgendwie. Wir wollen ja, also das bleibt ja dabei, so schnell wie möglich aus dem Tabellenkeller und zwar mit so einem großen Puffer wie möglich.
Höchst wichtig.
Ja, das denke ich mal. Deshalb, wir vergessen mal doch irgendwie, weil jetzt ja bestimmt wieder irgendwelche anfangen zu träumen, oh, vielleicht können wir doch noch mal, also als Bullshit.
Nein, nee.
Alles Bullshit. Schöne
40 Punkte und dann
schöne Langeweile auf Platz 6.
Ruhige Rückrunde.
Ja, bis 6 bis 8 und dann sind wir alle glücklich. Echt, so würde ich das mal einordnen wollen. Und das wird schwer genug, weil die nächste Challenge steht ja schon wieder am Freitagabend auf dem Programm auf der Bielefelder Alm. Also die Aufstiegs-Euphorie ist natürlich da bei den Ostwestfalen verflogen. Ne? Die waren ja am Anfang, nach dem zweiten Spieltag Tabellenführer, dann waren sie nach dem fünften Spieltag, glaube ich, immer noch auf Platz 3 oder sowas. Jetzt sind sie mittlerweile auf dem schon eingangs angesprochenen Relegationsrang 16. 4 Niederlagen, 2 Remis, seit 6 Partien ohne Dreier. Also ist das für Holstein jetzt so, wenn man den gegenläufigen Trend betrachtet, jetzt irgendwie so ein Easy-Going-Dienstreise oder?
Ich glaube, Easy-Going gibt es in der zweiten Liga nicht, ne? Insbesondere nicht auf der Bielefelder Alm. Ich habe gestern mit Arne Sicker, den du ja wahrscheinlich noch sehr gut kennst, telefoniert und der sagte auch, ja, in der letztes Jahr hat auch der ein oder andere mal die Alm unterschätzt und die Stimmung und die Atmosphäre, die da aufkommen kann. Von daher sollte Holstein da auch wieder höchst gewarnt sein, was das angeht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das auf die leichte Schulter nehmen, um ehrlich zu sein.
Also um dann auch den allerletzten nochmal klar zu machen, was da eigentlich auf der Agenda steht. Holstein hat noch nie weder in Liga 2 noch in Liga 3 auf der Alm gewonnen. Ich glaube, ein Unentschieden war.
Hättest du es jetzt nicht gesagt, dann hätten wir es einfach verschwiegen.
Nee, noch nie. Wir sind ja dafür da, diese Dinge kurz zu tun. Also noch nie gewonnen, aber muss die mal anschnallen. Die letzten 7 Spiele haben sie samt und sonders verloren, egal ob in Kiel oder in Bielefeld. Ne? Ja, ich meine, mehr. Jetzt würde Trainersprech heißen oder wäre so formuliert: Statistiken sind ja dazu da, um sie dann zu brechen. Oder zu widerlegen. Irgendwo.
Vor allen Dingen, weil Masarab so ein Statistikfreund ist.
Ja, genau.
Also für die anstehende Pressekonferenz am Donnerstag. Ne, du, jetzt weißt du, was der Auftrag ist.
Ja.
Ich bin nicht da. Musst du dann leider übernehmen, die Statistik.
Muss ich übernehmen.
Musst du dich unbeliebt machen.
Nein, aber ist ja irre, ne? Also,
ja,
also,
definitiv.
Also wenn es eine Definition von Angstgegner gibt, sag ich mal, was die Ergebnisse anbelangt, dann ist das ja wohl das Proto-Beispiel irgendwo, ne?
Ja, quasi was für den HSV Holstein Kiel ist für Holstein Arminia Bielefeld.
Genau.
Es ist aber auch wirklich unangenehm, da zu spielen, ne? Also ich habe in meiner Reporterzeit da, glaube ich, jetzt auch schon einige Spiele gesehen, sowohl mit Holstein als auch mit dem HSV. Ich glaube, der HSV hat gefühlt auch nie da gewonnen. Also
Werder Bremen übrigens auch nicht.
Werder Bremen, ja, letzte Saison, da gab es so ein ominöses Pokalspiel. Ja. Also das ist einfach wirklich sehr unangenehm, da zu spielen. Und aber für Bielefeld, auch wenn Arne Sicker das nicht so richtig zugeben wollte gestern im Interview, steigt natürlich schon der Druck jetzt, ne? Insbesondere nach der 1-0-Niederlage jetzt gegen Düsseldorf. Das ist natürlich für die schon echt ein Schlag ins Kontor. Da sind immer noch ist immer noch nah dran an den, so von der Tabellenplatzierung her und von den Punkten. Aber das macht ja schon was mit dir, ne? Und wie viel das dann tatsächlich macht mit Bielefeld, werden wir dann am Freitag sehen. Mhm. Genauso wie wen Marcel Rapp denn jetzt mitnimmt in den
Kader. Ja, das ist ja mittlerweile auch tatsächlich eine spannende Frage, jeden Spieltag.
Für mich eigentlich fast die größere Frage in dieser Wintertransferperiode, unabhängig der Stürmer und ob man vielleicht auf der Linksverteidigerposition nochmal jemanden dazu nimmt oder nicht. Da gab es ja jetzt das ein oder andere Gedankenspiel in den letzten Wochen ja immer mal wieder. Die größere Frage ist, wen gibt man eigentlich noch ab? Weil das mit dem zweiten Mannschaftsbus war vorhin natürlich so ein bisschen dahergesagt, aber ganz unrealistisch ist das nicht, ne? Also jetzt hat es ein Magnus Knutzen getroffen, der es nicht mal mehr in den Kader schafft. Wenn du noch einen Stürmer holen würdest, dann wäre Markus Müller tendenziell von der aktuellen Konstellation her jedenfalls der Nächste, der es nicht schafft. Du hast so Leute für die Zukunft, ob das ein Mukai ist, Parduzzi, Köster, Prasse, die natürlich alle in der Oberliga jetzt ehrlicherweise auch tendenziell ein bisschen unterfordert sind, vielleicht manchmal, oder jetzt nicht dadurch sich super gut entwickeln können. Im Moment spielt Ivan Nikic eine super Rolle,
ja,
macht es für Mladen Cvetinovic deutlich schwerer, da mal wieder reinzurutschen nach seiner Verletzung. Und selbst so Leute wie Andu Kelati, die, glaube ich, vom Potenzial her richtig, richtig, richtig viel mitbringen, wo soll da der Kaderplatz im Moment aufgehen, ne? Insbesondere wenn Mefo, der scheint da jetzt für mich erstmal gesetzt, so, dann hast du mit Kaspar Davidsen und Stefan Schwab jetzt im letzten Spiel zwei auf der Bank gehabt, weil ja Umut Turmschuh muss ja auch noch irgendwo spielen, so, und nach vorne hin wird es dann ja auch dünn, ne? Du, und wenn Berra dann auch noch zeigt, guck mal, ne? Also das geht ja dann schon los, ne? Also du hast einfach, glaube ich, echt zu, also jetzt gar nicht unbedingt so diese mega Ausnahmespieler, aber du hast sehr viele Spieler auf einem ähnlichen Niveau, die vielleicht jeder in Nuancen so ein bisschen individuell was anderes mitbringen. Aber es ist natürlich auch die Frage, ob man da das Risiko eingehen will, alle bis zum Schluss zusammenzuhalten. Und irgendwann ist es halt nun mal so, ne, wenn jemand dann gar nicht mehr spielt, dann ist man natürlich auch irgendwann stinkig, ne? Dann hast du so Grüppchenbildung und so. Vielleicht kann es da wirklich sinnvoll sein, im Winter nochmal den einen oder anderen jedenfalls zu verleihen. Man muss ja niemanden immer direkt fest abgeben.
Genau.
Aber Leihen sind da, glaube ich, schon noch sinnvoll und sollte man auch tun, auch um die Gruppe wieder ein bisschen kleiner zu bekommen.
Richtig, richtig. Wobei das also die linke Flügelverteidigerposition derzeit natürlich mit Platzhirsch John Tolkien besetzt irgendwo, der sich natürlich dringlichst empfehlen will für die Heim-WM.
Ja, aber du hast halt kein Backup, ne?
So, das genau.
Das ist es halt. Und so sehr ich Tolkiens offensiven Aktionen dann auch schätze, defensiv haben wir jetzt ja nun auch gerade gesehen, ist das oftmals jetzt auch nicht immer hundertprozentig das Gelbe vom Ei. Daraus resultierte ja auch die Idee, ob man auf der Position eventuell nochmal was macht.
Mhm.
Ne, da gab es ja schon auch immer mal so ein bisschen unterschwellige Kritik jedenfalls. Mhm. Aber auch da muss man natürlich gucken, dass man seinen Kader einfach nicht zu voll stopft. Es ist dieser Ritt auf der Rasierklinge.
Ja, man muss. Und da sind natürlich die jüngsten Erfolgserlebnisse mit gegen Dresden und jetzt gegen Paderborn elementar wichtig, dass man sich auch das genau überlegen kann und nicht unter extremen Punktedruck steht. Der ist ja noch nicht weg, der
Sonst
Druck.
Sonst hast du den Doppeldruck. Ne?
So sieht's
aus. Hast du sportlich, ne? Ja. Die Stimmung verschlechtert sich nachhaltig. Und du hast das Problem, dass es jetzt sportlich dann auch nicht funktioniert, dann kämpfst du an zwei Fronten, immer gefährlich. So.
Richtig.
Deswegen bin ich da schon ready. Auf der anderen Seite ist das Transferfenster jetzt auch nur noch, glaube ich, 11 Tage offen.
Ja.
Bis zum 31. Januar. Also ganz viel Zeit bleibt da, also jedenfalls das Deutsche, ganz viel Zeit bleibt da dann jetzt auch nicht mehr, die Dinge dann final dann in trockene Tücher zu bekommen.
Ich glaube, dass nächste Woche wird es nochmal allgemein etwas hektisierend werden. Irgendwo.
Ja, das wird es ja ohnehin immer vorletzten Woche dann,
genau.
Bevor alles zumacht. Ganz oft ist es ja auch so, weil sich bei anderen Sachen dann was tun, dann auf einmal bewegt sich das Karussell. Ne? Aber trotzdem, gerade wenn man langfristig darüber nachdenkt, nochmal Spieler per Leihe abzugeben, dann ist es ja schon auch so, dass die vielleicht auch nochmal ein bisschen ankommen müssen in der neuen Stadt und so weiter. Also wird, glaube ich, auf jeden Fall nochmal Thema.
Das ist mir noch gerade eingefallen oder am Sonntag aufgefallen, diese anfängliche Viererkette mit Nekić, Setz, Ivicic und Tolki, ne? Das ist fast eine Kopie der 2014er Weltmeistergeschichte von den Deutschen mit drei Innenverteidigern quasi und einem richtigen Flügelverteidiger. Damals war Philipp Lahm auf der rechten Seite, ja. John Tolkien nur auf der linken Seite, aber da standen dann auch mit Boateng, Hummels, Schrägstrich, Mertesacker und Hövedes als brutaler Innenverteidiger, also nicht brutal, sondern wirklich auf die Innenverteidigung, ja, ja, zentriert von seinen Qualitäten her als linker Verteidiger. Und bekanntermaßen ist das ja sensationell aufgegangen, ne? Aber auch erst im Laufe des Turniers. Es hat sich, manche Dinge entwickeln sich halt, von denen man sich vorher das irgendwie gar nicht so direkt vorstellen kann. Ich komme deshalb darauf, weil du Ivan Nekić erwähnt hast und den finde ich, also dessen, der war ja schon nicht nur Siegschütze da gegen Dresden mit seinem tollen Kopfball vor Weihnachten, das letzte Spiel. Auch jetzt am Sonntag wieder, was ich bei dem klasse finde, ist sein Vorwärtsverteidigen, wie der versucht da frühzeitig dem Gegner da in den Passweg zu laufen. Also das hat Energie, ja, und strahlt auch irgendwie auf die Kollegen ab, finde ich.
Ja, definitiv. Und deswegen ist er da, glaube ich, im Moment auch gesetzt.
Das denke ich auch. Lassen wir uns überraschen, was am Freitag passiert. Spannend wird es allemal. Und wie schnell Kritik, positiv oder negativ über sportliche Geschehnisse, wie schnell das unwichtig wird, selbst was wir hier sabbeln, haben wir ja am Sonntag denn leider Gottes live on stage erlebt, im Falle des Paderborner Calvin Brackelmann, der da unsanft aus luftiger Höhe auf seinen Nacken geknallt ist, stumpf und kurz bewusstlos war und dann mit Rettungssanitätern sofort Versorgung oder Erstversorgung und dann in die Notaufnahme der Uniklinik und also allen Beteuerungen muss man ja Glauben schenken und das tun wir ja nur zu gern und hoffen das auch, dass es ihm wieder besser geht und da hoffen wir mal, dass er, der ist ja schon am Sonntag dann schon wieder, durfte er wohl nach Hause.
Er hatte sich ja am Montag auch nochmal selber zu Wort gemeldet.
Genau.
Jetzt heute Dienstag, wo wir aufzeichnen, stehen die letzten finalen Untersuchungen an.
Genau.
Aber das sieht, glaube ich, tendenziell
alles. Ja, da drücken wir auf jeden Fall auch an dieser Stelle natürlich nochmal ganz feste die Daumen, dass da so schnell wie möglich, dass er wieder fit wird und das nichts zurückbleibt und das waren aber schon einige schmerzhafte Sekunden auch für die Zuschauer oder Minuten. Na, also das war schon, haben wir jetzt im Holsteinstadion eigentlich auch noch nicht erlebt, sowas, so eine Situation, die müssen wir auch gerne nicht wieder erleben. Nee. Also wie gesagt, Daumen drücken, Calvin, das wird, na, und wird auch hoffentlich was mit Holstein. Am Freitagabend 18.30 Uhr auf der Bielefelder Alm und dann sind wir schon wieder beim Sportlichen und die KN ist natürlich wieder mit voller Kapelle am Start. Auf KN Online geht's wie gewohnt, gibt's wie gewohnt den Live-Ticker, den Spielbericht, die Analyse, Spielernoten, Stimmen zum Spiel und Nachspielzeitkommentar. Bis dahin bleibt ihr natürlich auch mit dem KN-Newsletter und auf dem WhatsApp-Kanal auf dem Laufenden, den findet ihr in den Shownotes.
Und wir geben uns beste Mühe, dann auch die Stimmen zu liefern, weil, wie du ja vielleicht weißt, da ist das in Bielefeld nicht ganz so einfach mit der Mixzone am Ende des Stadions, wo kein Spieler an dir vorbeikommt, wo jeder zu dir gebracht werden muss. Tatsächlich musste man, glaube ich, wie im Flugzeug mit so Leuchtstreifen im Boden den Weg dahin ausweisen, weil den sonst keiner findet.
Das ist abenteuerlich, das stimmt.
Aber ich freue mich schon wieder auf den Röhrenfernseher aus den 80ern, oben in der Ecke der Mixzone, auf so wie früher in so in Krankenhäusern auf so einer Metallplatte hängt der oben direkt in der Ecke des Raumes.
Stimmt.
Ich hoffe, den gibt's noch. Ansonsten,
den können sie ja nicht wegpacken. Die werden ja bei Union, auch wenn sie eine elektronische Anzeige zusätzlich haben, bei Union Berlin, werden sie trotzdem immer noch die Stecktafel fürs Ergebnis
dabei. Ja, ob sie das in Bielefeld auch so durchhalten, ich weiß nicht. Das ist ja eher kultig unter uns, weil alle anderen kriegen das ja nicht so mit. Aber wenn der Fernseher weg ist, bin ich enttäuscht.
Ja,
auch wenn ich die Mixzone sonst nicht so gerne mag, aus bekannten Gründen.
Ein kultureller Verlust wäre das. Und die Mixzone, die hat also wirklich, das ist jetzt auch keine Runde Mitleid oder sowas für die Arbeit der Journalisten, sondern das ist wirklich, das geht eigentlich gar nicht.
Ich glaube, das ist die schlimmste Mixzone im deutschen Profifußball.
In Nürnberg müssen die auch rangekarrt werden, aber da hätte man theoretisch zumindest noch mal ganz kurz die
Möglichkeit. In Nürnberg haben sie umgebaut.
Ach, haben umgebaut.
Ja,
das habe ich noch nicht mitgekriegt.
Haben sie, es ist umgebaut worden. Ich war ja da jetzt, Ende letzten Jahres, was war das, im Oktober, als Holstein da gespielt hat. Sie war auch schon mal besser zwischenzeitlich, aber es ist okay. Du kannst hier, wenn du eine Tür aufmachst, dann kannst du jedenfalls schreien in den Gang dahinter. Dann hört dich vielleicht jemand. In Bielefeld hört dich nicht mal,
Alter. Diese Chance hast du.
Weil wenn die Stahltür zu ist, dann ist zu. Dann ist Schicht im Schacht.
Genau so. Also, wir drücken natürlich sowohl allen Journalisten als auch den Störchen auf dem Rasen die Daumen. Ich sage schönen Dank, Niklas, für den netten Plausch heute. Und wir hören uns natürlich nächste Woche wieder an gleicher Stelle, wenn es dann wieder heißt Holstein 1:1. Bis dahin, ciao, ciao.